ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Die Kriminologin und Soziologin Nicole Bögelein ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sollen wir mal so erstmal den Begriff Kriminalität definieren? Was gehört dazu? Schwarzfahren, wenn ich Obst vom Nachbarbaum ungefragt esse auch?
Gute Idee ist erstmal zu definieren. Also Kriminalität ist erstmal ja das, was wo es ein Gesetz gibt, das im Strafgesetzbuch steht. Und wenn ich dagegen verstoße, dann begehe ich Kriminalität. Mhm. Also ja, das Fahren ohne Fahrschein ist tatsächlich im Moment noch im Strafgesetzbuch. Gestern haben wir gehört, dass die Justizministerin darüber nachdenkt, das zu entkriminalisieren, also aus dem Buch rauszunehmen. Aber im Moment ist es noch eine Straftat, wenn ich ohne Ticket fahre. Beim Obstessen weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau. Ich ziehe mich darauf zurück, dass ich ja keine Juristin bin. Aber es sind zum Teil auch wirklich relativ kleine Dinge. Mhm. Dann haben wir aber natürlich die Frage, okay, ist das denn wirklich, also meinen wir das, wenn es um Kriminalität geht? Und als Soziologin würde ich sagen, das ist nicht mal der spannende Teil, sondern wir beschäftigen uns mit dem abweichenden Verhalten, um das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Weil Gesetze immer auch so einem Zeitgeist unterworfen sind. Also denken wir dran, die Vergewaltigung in der Ehe war bis 1997 nicht strafbar. Aber man hätte sie schon vorher als abweichendes Verhalten aus Sicht der Frauen, die betroffen waren, sicherlich gesehen. Und als Soziologinnen und Kriminologinnen machen wir uns ein bisschen frei von diesem strafrechtlichen Begriff und sagen, es geht um abweichendes Verhalten, also etwas, was so eine Norm, wie Dinge sein sollten, verletzt.
Abweichend ist ja dann auch, wenn es um Regeln und Gesetze geht, wenn ich die halt eben nicht einhalte, dann weiche ich ja schon ab.
Ne? Also genau.
Das ist der Punkt.
Genau.
Wie wird denn eigentlich Kriminalität gemessen? Ja, wir kennen die polizeiliche Kriminalstatistik, die dann halt alles aufschlüsselt. Aber so ein Gefühl dafür zu bekommen, was zählt mit rein und was eben dann halt auch nicht, dann sind wir wieder bei dem Punkt.
Kriminalität verstehen wir meistens, gerade wenn wir medial diskutieren, wirklich im Rahmen dessen, was die Polizei uns einmal im Jahr vorstellt. Da muss man aber aufpassen. Das sind die Daten, die im Hellfeld sind, also das Registrierte. Das heißt, es spielt ganz viel mit rein. Das Anzeigeverhalten, die Frage, welche Schwerpunkte auch die Polizei setzt und welche Delikte weniger oder mehr angezeigt werden. Gerade bei häuslicher Gewalt wissen wir, die Anzeigen sind sehr gering. Auch bei sexualisierter Gewalt sind sie sehr gering. Und deshalb sagen wir in der Kriminologie, wir fragen die Menschen tatsächlich. Also da sprechen wir von sogenannten Dunkelfeldstudien. Wir gehen wirklich hin und fragen Menschen, ist ihnen im Zeitraum der letzten 12 Monate oder ihres Lebens einmal eines der folgenden Dinge passiert. Und dann fragen wir auch, haben sie denn angezeigt? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und so können wir viel mehr erfahren darüber, was eigentlich so los ist. Und zweites Positives dran, wir sehen, ob das, was im Hellfeld sichtbar ist, tatsächlich auch das ist, was passiert. Und bei vielen Dingen sehen wir, da unterscheidet sich es doch ganz deutlich.
Also Hellfeld als das, was dann tatsächlich auch als Straftat gemeldet wird.
Genau.
Dunkelfeld gibt es. Und ich habe noch gelernt in der Vorbereitung, das absolute Dunkelfeld.
Genau, das ist der Bereich, an dem wir auch mit unserer Forschung nicht drankommen. Da zählen Dinge zu. Also wir müssen ja Menschen befragen, ist ihnen das passiert? Das heißt über Umweltkriminalität, wir können Seen nicht befragen oder Wälder. Darüber werden wir nichts erfahren. Und auch in so Bereichen wie Mord, da wird es sehr schwierig, weil wir die Opfer nicht befragen können. Es gibt immer wieder eine Frage, wie gut die Leichenschau in Deutschland ist. Werden eigentlich gerade auch vielleicht Tötungsdelikte in der Pflege nicht so schnell entdeckt oder im Bereich Krankenhaus, merken wir dann immer wieder, wenn plötzlich so ein Fall auftaucht, wo jemand sehr viele Menschen getötet hat, aber das über Jahre unentdeckt blieb.
Das Lesen und Verstehen solcher Statistiken ist aber auch entscheidend, oder?
Das ist ganz wichtig, genau. Und das versuchen wir auch tatsächlich immer wieder deutlich zu machen, dass man da genau hingucken muss. Worauf basiert das? Was sind die Datengrundlagen? Und wo sind eben auch die Grenzen? Das ist, glaube ich, manchmal fast das Wichtigste, wenn man eine Statistik sich anschaut, sich zu fragen, was kann ich damit aussagen und was eigentlich nicht?
Weil ich finde halt sowas, das falsche Lesen einer Statistik kann das Bild ja auch komplett verzerren.
Total, genau. Das ist das, was wir oft kritisieren, wenn wir über diese polizeiliche Kriminalstatistik so viel hören in den Medien. Die kommt jetzt in den nächsten Wochen wieder raus. Und dann wird häufig das Bild gezeichnet, das sei jetzt die Kriminalität. Und da sagen wir, Moment mal, um die zu verstehen, müsst ihr wissen, es ist eine Tatverdächtigenstatistik. Es ist von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft entscheidet erstmal dran, ob wirklich angeklagt wird. Die Verurteilungsraten sind ganz andere. Da kann sich im Laufe der Ermittlungen noch ganz viel verändern und gerade die Verurteilung ist eine andere. Wir kritisieren als Kriminologinnen auch, dass wir keine Verlaufsstatistik haben. Also wir sehen nur, was die Polizei registriert. Und dann gibt es zwar einzelne Statistiken, die nochmal sagen, wie wird abgeurteilt, wie wird verurteilt. Aber das wird nicht zusammengefügt. Und dadurch ist unser Bild tatsächlich ein bisschen verzerrt, was Kriminalität angeht.
Was sagt, Sie haben eben schon gesagt, dass der Zeitgeist auch eine Rolle spielt. Was sagt Kriminalität über uns als Gesellschaft aus?
Ja, relativ viel. Also zum einen, es gibt so einen Soziologen, Durkheim, der hat gesagt, Kriminalität ist erstmal ganz normal, weil jede Gesellschaft braucht Kriminalität. Der Verstoß gegen Normen ist manchmal auch so ein Anstoß, dass Dinge sich verändern. Also wir denken zum Beispiel mal an den Böhmermann-Fall, als der mal Erdogan beleidigt hat und das noch so Majestätsbeleidigung war. Und dann wurde klar, ach Moment, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und danach wurde das Gesetz dann geändert. Also das heißt, immer auch der Verstoß gegen Normen ist manchmal was, das erst die Norm nochmal in Frage stellt. Aber wir sehen auch zum Beispiel eine größere Sensibilität. Also unsere Gesellschaft, nehmen wir wahr, in den letzten Jahren ist weniger tolerant Gewalt gegenüber geworden. Sexualisierte Belästigung und Gewalt wird jetzt viel stärker auch registriert und wahrgenommen. Und insofern zeigt das immer auch, wie die Gesellschaft gerade über bestimmte Themen diskutiert.
Damit da keine Missverständnisse aufkommen, das soll jetzt in SWR1 Leute kein Ratgeber werden oder eine Berufsberatung. Aber trotzdem möchte ich mit der Soziologin und Kriminologin Nicole Bögelein mal der Frage nachgehen, wie werde ich eigentlich kriminell? Oder müsste ich vielleicht besser fragen, warum werden Menschen kriminell? Woran liegt das?
Also ich kann Sie beruhigen, ich könnte sowieso keinen Leitfaden abgeben, sehr weil gut. Es nämlich tatsächlich nicht so eindeutig ist. Also es gibt auch als KriminologInnen, die wir uns damit beschäftigen, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es ist wirklich, wir sagen immer, multifaktoriell. Also es gibt ganz verschiedene Erklärungsansätze dafür. Zum einen, was wir beobachten, ist, dass Männer sehr viel häufiger an Kriminalität beteiligt sind als Frauen. Also es gibt, Männer sind immer ungefähr 3/4 im Hellfeld und im Dunkelfeld ist ganz ähnlich. Je schwerer die Delikte werden, umso mehr Männer sind auch beteiligt, sodass man oft dann bei der Frage ist, ja, hat es denn mit der Biologie zu tun? Da sind aber die Ergebnisse relativ uneindeutig und eigentlich weiß man mittlerweile, das ist es nicht, sondern es sind wahrscheinlich eher, wenn man diesen Gender Bias, so nennen wir das, den Unterschied zwischen den Geschlechtern, sich anschaut, dann sind es wahrscheinlich doch tatsächlich eher auch erlernte Rollenmuster und Verhaltensmuster, die da eine Rolle spielen.
Also nicht in der DNA enthalten.
Nicht in der DNA enthalten, genau. Der zweite Punkt, der dann kommt, ist die Frage, ja, liegt es vielleicht an Armut? Macht Armut Menschen kriminell? Also jeder Mensch, der kein Geld hat, geht erstmal klauen oder was auch immer. Und auch da kann man sagen, nein, das ist überhaupt nicht so eindeutig. Und das ist vielleicht auch eher etwas, was unsere Wahrnehmung dahingehend verzerrt, als auch die Entdeckung von Kriminalität unterschiedlich ist. Wir wissen zum Beispiel viel weniger über Wirtschaftskriminalität. Wir erinnern uns vielleicht an Anne Brohrhilker, die ja vor kurzem ein Buch auch veröffentlicht hat, die ehemalige Staatsanwältin im Cum-Ex-Verfahren, die dann den Staatsdienst verlassen hat, was sie gesagt hat, ach, wunderbar, genau. Wir kommen denen nicht bei. Und das ist natürlich so ein Punkt. Wir denken bei Kriminalität erstmal an so alltägliche Dinge und sagen, okay, da muss es Armut sein. Aber wir sehen Kreise, in denen Kriminalität fast schon normal ist. Also wenn wirklich Steuervermeidung ein Teil des Geschäftsmodells ist, wir von Wirtschaftskriminalität sprechen, muss man ja fast schon sagen, dass das abweichende Verhalten nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall ist. Also auch das ist ein Bereich. Und wenn wir uns dann weiter anschauen, so entlang kriminologischer Theorien, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Was ein Aspekt ist, der noch so eine Rolle spielt, ist auch die innere Moral. Also die Frage ist, ich komme in eine Situation, in der könnte ich mich abweichend verhalten oder nicht. Und dann gibt es eine bestimmte Gruppe von Menschen, die noch drauf reagiert, dass da vielleicht vermutet wird, da gibt es eine Überwachung durch Polizei oder irgendwelche anderen. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Menschen, die sagen, nee, ich verhalte mich einfach nicht abweichend. Das ist nicht in meinem Möglichkeitsraum. Ich bin immer gesetzestreu. Also auch diese innere Frage, möchte ich das? Habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, das zu machen? Ist das überhaupt eine Möglichkeit für mich? Spielt eine große Rolle.
Aber so moralische Leitplanken, kann ich es jetzt mal nennen, die bekommt man ja auch von zu Hause vorgegeben. Also das heißt, das soziale Umfeld spielt dann schon eine Rolle.
Das spielt durchaus eine Rolle, zumal wir aus der Forschung bei Jugendkriminalität wissen, dass einer der stärksten Einflussfaktoren, ob jemand kriminell wird, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff oder nicht, tatsächlich die Anzahl der delinquenten Freundinnen im Freundeskreis ist. Und da ist ganz lustig, gibt so eine Zahl, wenn man mehr als 5 delinquente Freundinnen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber sich auch delinquent, also abweichend, ist das der Begriff, den wir da für Jugendliche immer verwenden, verhält deutlich erhöht.
Okay, und so Situation, dass ich in der falschen Situation mit den falschen Menschen am falschen Ort bin und da reingezogen werde, das kann auch die Ursache dafür sein?
Ja, das ist dann dieses Stichwort Gelegenheit macht Diebe oder eben andere Delikte. Das spielt durchaus schon eine Rolle. Also dieses situationsgebundene Verhalten, das ist tatsächlich ein Faktor. Ich bin in einem Bereich, wo es jetzt eine Möglichkeit gäbe. Ich habe Leute, die um mich rumstehen, die mich vielleicht anspornen und ich bin nicht ganz abgeneigt. Also meine Moral hält mich nicht zu 100% davon ab. Dann kann das schon eine Rolle spielen, zu sagen, ja okay, dann mache ich da jetzt mit.
Sie haben eben schon gesagt, das Finanzielle ist es jetzt dann nicht unbedingt. Was ist mit dem Bildungsgrad? Spielt der eine Rolle?
Der spielt in der Jugendkriminalität, haben wir dazu Befunde. Und tatsächlich, da ist sozusagen ein Risikofaktor eine mittlere Schulbildung, also nicht die niedrige und auch nicht die erhöht, nicht die höhere, sondern eine mittlere Schulbildung. Das ist ein Befund, der sich immer wieder wiederholt. Woran das jetzt liegt, ist auch ein bisschen unklar, aber das kann schon eine Rolle spielen, wobei man eben dann ja erstmal, würde man sagen, ja okay, je weniger gebildet, umso mehr, aber das scheint nicht die Antwort zu sein. Also auch hier muss man nochmal genauer dahinter gucken, was denn da die Grundlagen sind.
Ich möchte später mit Ihnen auch noch auf Punkte wie Kultur und Herkunft eingehen, aber haben andere Länder das vielleicht mal vorweg und Kulturen eine andere Definition von Kriminalität und Verbrechen?
Ja, das sehen wir beim Thema Drogen zum Beispiel ganz deutlich. Also während bei uns ja auch Cannabis erst vor kurzem legalisiert wurde, ist das in anderen Ländern schon lange der Fall. Wir denken dann immer an die Niederlande. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Land, in dem alle Drogen legalisiert sind, nämlich Portugal. Also und wenn man in diesem Bereich ist, auch harte Drogen, also auch Heroin etc., sind bis zu einem bestimmten Grammbereich da legal, weil die gesagt haben, mit dieser Prohibition, also diesem Einschränken vom Drogenhandel, haben wir nichts erreicht bisher. Wir müssen also mal dagegen steuern. Insofern schon daran sehen wir, das sind im Prinzip ganz viele Setzungen. Wenn ich Kolleginnen aus dem Ausland erzähle, dass das Fahren ohne Fahrschein bei uns eine Straftat ist, runzeln die immer die Stirn und sagen, ist das euer Ernst? Und so können wir das eigentlich bei ganz vielen Dingen durchspielen. Es hat sehr viel damit zu tun, in welchem Land man lebt, zu welcher Zeit man lebt, und es variiert.
Wir haben eben schon gelernt, mehr Männer sind fallen kriminell auf im Hell- und im Dunkelfeld. Also kann man sagen, die Frauen sind bessere Menschen?
Wenn man jetzt rein nach der Statistik geht, könnte ich das ganz ohne Probleme bejahen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir sehen in so Bagatellbereichen, also Ladendiebstahl und gerade auch in der Jugend, da sind die noch relativ gleich auf. Aber wenn die Delikte eben schwerer werden, dann ist es doch deutlich unterschiedlich. Und ja, da stellt sich die Kriminologie wirklich seit Jahrzehnten die Frage, woran liegt das eigentlich? Das ist auch was, was wir übrigens international beobachten. Das ist was, das sich auch nicht mit der Zeit verändert. Also das war 1970 genauso, wie es heute ist. Insofern sind auch diese Ideen, dass sich da ein Wandel vollziehen würde, schwierig. Wobei wir in den letzten Jahren so ein bisschen sehen, dass Mädchen sich stärker auch an Jugendgewalt beteiligen. Da ist die Frage, liegt das an der Emanzipation? Da ist die Forschung gerade so ein bisschen am Rätseln. Das muss man beobachten. Aber vermutlich ist doch die Antwort die, dass es ein Stück weit eben auch mit Rollenbildern zu tun hat. Weil wenn wir uns zum Beispiel das Thema Gewaltkriminalität anschauen, dann ist einer der Risikofaktoren Zustimmung zu einem sogenannten gewaltlegitimierenden Männlichkeitsbild. Da gehören so Fragen dazu wie ein richtiger Mann, der muss auch mal auf den Tisch hauen, ein richtiger Mann, der muss seiner Frau auch Einhalt gebieten etc. Und das ist eben etwas, diese Genderbilder, also Bilder davon, wie sich Geschlechter verhalten zu haben, die scheinen doch noch sehr tief zu liegen. Und das ist wahrscheinlich einer der Erklärungsfaktoren, die hier eine Rolle spielen.
Ich will die Jugend gerne mal aufgreifen. Ich weiß aus meiner Jugend, da war dann von den Halbstarken die Rede, denen man am besten aus dem Weg geht. Sie haben das gerade schon angesprochen, Jugendkriminalität. Ist die Jugend brutaler, gewalttätiger, krimineller geworden über die vergangenen Jahrzehnte?
Ich mache jetzt erstmal die Antwort, die man erwarten würde, nämlich ja. Mhm. Und das Spannende ist, das sieht man ja auch schon in jedem Jahrzehnt zu jeder Zeit. Denn tatsächlich ist es nicht so, aber es gibt ja schon diese alte Weisheit irgendwie aus von den Römern, wo es schon heißt, oh, die Jugend wird immer schlimmer. Also es ist ein bisschen so, dass wirklich die Gesellschaft immer ein bisschen argwöhnisch auf die Jugend guckt und sagt, was ist mit denen? Die werden doch gefährlicher, die werden doch. Weil vermutlich die Dinge halt anders machen und immer auch in Frage stellen und dann plötzlich, dann machen die komische Sachen, folgen TikTok-Trends, sprechen miteinander, sodass wir das nicht mehr verstehen. Und dann denkt man so, okay, hier ist doch irgendwas nicht richtig. Ich erinnere mich, in meiner Jugend war es auch schon so, die aus der Schule kommen, die sind viel dümmer als die Generation vorher. Ich denke, das ist bis heute so, aber es ist natürlich nicht so. Und über viele Jahre hatten wir tatsächlich den Trend, dass sich Jugendkriminalität deutlich zurückging, gerade auch Gewaltkriminalität. In den letzten Jahren seit Corona sehen wir da einen deutlichen Anstieg. Der ist aber erklärungsbedürftig. Kann ich gerne kurz was dazu sagen?
Ja.
Nämlich, also wir nehmen an, dass es tatsächlich mit Corona selbst zu tun hat. Also zum einen die Jugend so Nachholeffekte hat, weil Jugendkriminalität ist was, was immer vorkommt in allen Schichten, in allen Zeitaltern. Und jeder Jugendliche fast macht das. Also 4 von 5 Leuten sagen, ich habe in meiner Jugend was gemacht. Es ist fast schon komisch, sich nicht abweichend zu verhalten.
Über was spricht man denn dann da?
Da spricht man über Ladendiebstahl, da spricht man über kleinere Raufereien, aber eben auch, wo man dann schon bei Gewalt wäre. Und da spricht man natürlich auch über so Beleidigungsdelikte etc. Und die Gruppe, die jugendlich war in der Corona-Phase, die hatte keine richtige Gelegenheit, das auszuleben. So dass wir jetzt in der Kriminologie sagen, na, vielleicht ist es so ein gewisser Nachholeffekt, dass jetzt bestimmte Altersgruppen, die vorher im Lockdown saßen, jetzt die Sachen nachholen, sodass es aussieht, als sei es mehr. Aber es sind einfach nur Leute, die was aufholen, die es vorher nicht konnten. Das ist der eine Erklärungsweg. Aber der andere ist eben schon auch der, dass wir gucken müssen. Es gibt so eine Binsenweisheit, die sagt, Jugendliche, die Probleme machen, haben eigentlich auch selbst welche. Und da ist die Frage, was könnte denn Corona mit den jungen Menschen gemacht haben? Und da haben wir ja die Diskussion, dass wir den jungen Leuten als Gesellschaft ganz schön was aufgebürdet haben, dass die ziemlich alleingelassen wurden und dass die heute viel stärker auch mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, wir aber nicht die Therapieplatzmenge haben, die notwendig wäre. Also vielleicht spielt es auch damit zusammen, dass die Leute nicht so richtig aufgefangen werden und diese Zeit nicht gut bearbeiten können.
Ich möchte zu einem Punkt noch kommen, der dann auch von Parteien gerne im Wahlkampf benutzt wird. Welche Rolle spielen Zuwanderer bei der Kriminalität in Deutschland? Lässt sich das wirklich genau statistisch sagen? Also klar, laut BKA-Lagebild, ich glaube Dezember 25, jeder 11. Tatverdächtige ist Zuwanderer. Deckt sich mit Ihren Ergebnissen genauso?
Genau, ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr. Wobei Zuwanderer, wenn man dann nach Migrationsstatus oder Staatsangehörigkeit guckt, sind es ein bisschen mehr.
Das ist dann wieder das Lesen der Statistik.
Genau. Also es gibt eine große Studie, die das mal untersucht hat. Und da ist die Antwort ganz eindeutig, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Migration, also Zuwanderung und Kriminalität. Über die Zeit sieht man das nicht. Aber wir sehen tatsächlich so eine gewisse Spitze, die nach 2015 war im Rahmen der, als es ja eine sehr große Zuwanderungsbewegung gab. Aber da kann man sagen, auslösend dafür war eben nicht die Zuwanderung selbst. Es liegt nicht daran, dass die Menschen irgendwie anders sind, dass die das kulturell mit sich bringen, sondern da liegt es ganz viel an Situationen des Lebens. Weil wenn wir gerade an zugewanderte Menschen denken, wo leben die denn? Die leben häufig in irgendwelchen Erstaufnahmeeinrichtungen. Das heißt, die wohnen zusammen in Wohnheimen, wo sehr viel Stress auch ist. Also wenn wir uns vorstellen, wir würden da wohnen, ich glaube, dann wären wir auch nicht so entspannte Menschen, wie wir jetzt vielleicht sind, weil da einfach viel los ist. Und zudem wird dort natürlich jedes Delikt, das passiert, aufgenommen, weil da sind Menschen, die das Ganze beaufsichtigen. Das heißt, da ist viel schneller die Polizei da, da wird viel schneller was wahrgenommen, als wenn wir uns im Treppenhaus mit unserem Nachbarn mal kurz anfrotzeln. Und ein zweiter Aspekt ist der, dass die Migration, ich habe schon gesagt, Männer sind mehr auffällig mit Kriminalität und aber eben auch die Jugend und die Gruppe der Menschen, die zugewandert sind, ist eben eher jung und männlich, sodass das auch schon einen gewissen Anteil macht. Also insgesamt kann man sagen, es gibt keinen Faktor, der, also Migration ist kein Faktor, der Kriminalität erklärt, aber Menschen, die Migration erlebt haben, die zuwandern, haben mehr Risikofaktoren. Wobei die gleichen sind, bei Deutschen wie bei Nichtdeutschen, aber bei denen vereinigen sich in Anführungszeichen mehr Risikofaktoren, die für Kriminalität eine Rolle spielen, was einen gewissen Teil der Mehrfachauffälligkeit erklärt.
True Criminology heißen Podcast und Buch von SWR1 Leutegast Nicole Böglein zusammen mit der Kollegin Gina Rosa Wollinger. Eben nicht zu verwechseln mit diesem Genre True Crime, sondern es geht bei Ihnen um die wissenschaftliche Aufarbeitung. Was ist, das klingt erstmal so, wenn es dann wieder heißt wissenschaftlich, so ein bisschen spröde, trocken. Ist es aber ja nicht.
Nee, finde ich sowieso nicht. Also ich beschäftige mich damit ja jetzt seit langem und bin großer Fan davon. Also jetzt nicht von unserem Podcast und unserem Buch davon auch, aber ich meine von der Wissenschaft an sich. Tatsächlich ist aber diese Anspielung, die Sie gemacht haben mit True Crime, natürlich ein bisschen gewollt von uns. Ne? Weil unser Ansatzpunkt
davon bin ich ausgegangen.
Unser Ansatzpunkt war, als wir diese True Crime Sachen entdeckt haben, dachten wir so, spannend, jetzt kommen die Leute endlich und interessieren sich dafür, was man wissenschaftlich über Kriminalität weiß. Wir haben aber gemerkt, nee, sondern es geht dann wirklich um diese Einzelfälle, die dann auch erhoben werden zu etwas Allgemeingültigen. Diese True-Crime-Fälle haben ja so ein Schema, nach dem die immer ablaufen. Und im Prinzip ist es ganz häufig so, dass es ein fremder Täter ist. Es ist meistens ein Mann und das Opfer ist eine Frau. Es ist irgendwie draußen, es ist irgendwie dunkel. Das ist nicht die Kriminalität, wie wir sie sehen. Denn Kriminalität, Frauen sollten tatsächlich mehr Angst haben, wenn sie zu Hause sind mit jemandem, den sie kennen. Und draußen im Dunkeln kann man eigentlich recht unbedarft rumlaufen. Und da haben wir gedacht, da wollen wir tatsächlich mal das Gegengewicht liefern, eben sagen, was weiß denn die echte Kriminologie, also die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt über solche Sachen. Und da ist es uns wichtig, mit so ein paar Mythen aufzuräumen, eben die draußen passieren die Dinge. Oder auch die Frauen sind immer Opfer, denn wenn wir uns in die Statistik, die polizeiliche Kriminalstatistik umschauen, dann sehen wir, nee, Frauen sind es gar nicht, weil in der Regel das, was registriert wird, da gibt es Körperverletzungen auch eher zwischen Menschen, die sich ähnlich sind und da Männer mehr Körperverletzungen begehen, sind die auch eher Opfer. Es wird dann nochmal differenzierter, wenn wir uns häusliche Gewalt anschauen, die aber eben im Hellfeld nicht so sehr registriert wird. Aber unser Gedanke war eben wirklich der, wir möchten wir möchten aufbereiten für ein größeres Publikum das, was wissenschaftlich an Erkenntnissen schon da ist, weil das wichtig ist für die Debatte, die ansonsten sich zu sehr von Einzelfällen treiben lässt und dann ja auch ganz viel mit der gefühlten Wahrheit zu tun hat und vielleicht auch möglicherweise sich auf Wahlentscheidungen auswirken könnte.
Das stimmt. Wir erleben zumindest, dass die Themen immer wieder aufgegriffen werden, dann auch im Wahlkampf. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, Sie werfen im Podcast einen kriminologischen Blick auf die entfachte Stadtbilddebatte. Beschäftigen sich mit Kriminalität in den Medien, wir nach 11 übrigens dann gleich auch noch, oder gehen Themen nach wie polizeilicher Schusswaffengebrauch oder Taser, die, was ist das,
Starkstrom
oder sowas? Sowas,
Puls,
ja.
Distanz direkt, genau.
Wie anspruchsvoll ist das, auch da dann mit diesen Themen eben keine Panik zu erzeugen?
Also das Schöne ist zum einen schon mal, dass Gina Wollinger und ich uns ganz gut ergänzen, weil wir beide nochmal so Forschungsschwerpunkte in unterschiedlichen Bereichen haben und wir da jeweils auch sehr viel, sehr breites Wissen einbringen können, das wir dann auch fürs Buch und für den Podcast nutzen können. Und was uns wichtig ist, und ich glaube, das gelingt uns auch, ist eben, nicht zu sagen, weil das ist nämlich die andere Seite. Also wir wollen nicht Panik verbreiten, wir wollen aber auch nicht so tun, als gäbe es überhaupt keine Probleme. Also es ist kein Buch und kein Podcast, in dem wir sagen, es gibt keine Kriminalität, es ist alles nur dahergeredet. Sondern wir sagen, es gibt Kriminalität und es ist wichtig, dass wir da hinschauen. Aber im Moment ist unser Aufmerksamkeitsfokus total verschoben. Wir beschäftigen uns nämlich nicht mit der Frage, was ist eigentlich Kriminalität, die der Gesellschaft schadet, sondern wir haben so... Die Justiz und die Strafverfolgung beschäftigt sich viel mit so kleinen Delikten. Wir haben ganz viele Eigentums- und Vermögensdelikte, die im Hellfeld auftauchen und die auch verurteilt und von der Justiz bearbeitet werden. Also Ladendiebstahl, kleinere Vermögensdelikte, das ist so das Hauptaugenmerk, womit die wirklich ihre Zeit verbringen. Und dann sagen wir, was ist eigentlich mit den anderen Delikten? Also Umweltkriminalität, große Wirtschaftskriminalität, Menschenhandel, die Dinge gibt's ja, aber dafür haben wir gar keine Zeit, weil wir so viel uns mit dem anderen beschäftigen. Und insofern versuchen wir nicht Panik zu verbreiten, sondern zu sagen, wir sollten mal anfangen, uns wirklich mit den Schwerpunkten zu beschäftigen, die uns als Gesellschaft auch beeinträchtigen.
Wie gehen wir als Gesellschaft mit Kriminalität um? Also ist das nicht auch, finde ich, so in einer gewissen Weise, na, angesehen ist vielleicht die falsche Vokabel, aber so, dass es so ein bisschen Respekt gewinnt. Ich fahre zu schnell, bin ich erwischt worden. Mein kleiner Steuerbetrug ist vielleicht nicht aufgefallen.
Ja, total. Also es gibt so bestimmte Delikte, wo man fast so ein bisschen verschmitzt schmunzelt und sagt, ha, habe ich hingekriegt oder hier habe ich mir was erstatten lassen, was nicht so drin war oder der Versicherung was gemeldet, was vielleicht kein Versicherungsfall war. Das ist durchaus etwas, wo man auch mal ganz ehrlich sein kann, ob man vielleicht, weil das gehört natürlich zu Kriminalität und dann muss man sich nochmal fragen, wenn wir von Kriminalität sprechen und immer davon ausgehen, das sind ja ganz andere, kann ja jede und jeder mal über sich selbst nachdenken, sich überlegen, kann ich bei allen sagen, habe ich nie gemacht, lasse ich mal so stehen. Und das, was wir aber ja gesellschaftlich eigentlich als die Standardantwort kennen, ist Strafe. Also das, was wir im politischen Diskurs auch immer hören oder wenn medial dann ein Thema nach vorne gebracht wird, dann ist immer, oh ja, wir müssen hier tätig werden, wir müssen ein neues Gesetz, wir müssen die Strafhöhe steigern. Und das ist so die klassische Antwort. Als Kriminologin sehe ich das sehr skeptisch und da bin ich mir einig mit meinen KollegInnen, denn Strafhöhe ist nichts, was verändert. Das ist eigentlich im Prinzip Symbolpolitik. Weil es geht ja darum, der Hintergedanke ist, dass man sagt, ja okay, höhere Strafhöhe bedeutet, die Menschen sind eher abgeschreckt. Da gibt es aber keine empirischen Hinweise drauf. Auch ist es ja so, dass in der Regel Menschen nicht hingehen, sich überlegen, ach, ich würde gerne mal eine Straftat machen. Lese ich mal im StGB nach, was erwartet mich denn? Ah, da sind es nur 2 Jahre, nehme ich das, beim anderen wären es 5. Also auch wenn man, da hat Gina Wollinger, meine Kollegin, mal eine Studie gemacht mit inhaftierten Einbrechern, das waren alles Männer, und hat dann mal gefragt, wussten sie denn überhaupt, was ihnen blühen könnte, welche Strafe sie erwartet? Die hatten keine Ahnung. Also das ist nicht das, was Menschen abschreckt. Und tatsächlich muss man eigentlich kritisch hinterfragen, ob dieser Reflex nach Strafen, nach härteren Strafen zu rufen, so sinnvoll ist. Wenn das funktionieren würde, würde ich ja sagen, okay, scheint irgendwie zu funktionieren. Aber tatsächlich sehen wir, je härter die Strafe war, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen rückfällig werden, also erneut eine Straftat begehen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass sie vorher vielleicht schon stärkere Straftaten begangen haben, sondern auch wenn man das statistisch kontrolliert, sieht man eigentlich, der Effekt ist eher negativ. Insofern ist ein Ansatz, den wir sagen würden, der stärker ausgebaut werden sollte, also aus kriminologischer Sicht, dass man versucht, so Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das ist ein Ansatz, im Englischen heißt der Restorative Justice, also Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Und im deutschen Recht gibt es das als den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich, wo man tatsächlich Menschen, die in einer Straftat miteinander zu tun hatten, also den Täter, die Täterin und die geschädigte Person zusammenbringt und miteinander ins Gespräch bringt und wirklich mal guckt, was ist dir denn, wie ging es dir denn damit, was waren deine Antriebe? Und verrückterweise, als ich das erste Mal davon gelesen habe, dachte ich, ja, bei was kann man das denn machen? Ich will ja nicht mit jemandem, der mich geschlagen hat, nochmal sprechen.
Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt.
Verrückterweise ist es tatsächlich gerade bei Straftaten, die mit Gewalt zu tun haben, besonders wirksam, weil die Geschädigten erzählen, dass sie danach so eine generalisierte Angst, die sie vorher hatten, dass die leichter wurde, dass die zum Teil wegging, dass die eben dann sagen, ah, okay, ich verstehe, das war ein einzelner Motiv, einzelner Mensch mit einem besonderen Motiv. Das ist jetzt aber nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie in die Situation komme, mir das wieder geschehen kann. Also für die Menschen ist das sehr positiv. Und es ist auch so ausgelegt, man kann da nicht reingezwungen werden. Also wenn ich als geschädigter Mensch nicht möchte, dass ich mit dem Täter sprechen muss, dann kann mich niemand dazu zwingen, sondern das Einverständnis der Person ist immer zwingend. Und da sind die Ergebnisse wirklich sehr positiv. Und da sollten wir eigentlich gucken, dass wir uns da als Gesellschaft ein bisschen mehr ranwagen.
Also das heißt, dieses geflügelte Wort Strafe muss sein, muss nicht sein?
Ja, Strafe muss sein ist... Eine Reaktion muss sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also das ist nicht mein Ansatz, nicht zu sagen, ja, lass mal alle machen und guck mal, wird dann schon irgendwie, sondern es muss schon irgendwie deutlich werden, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also das war jetzt, du hast jetzt jemanden, weil das Problem bei Straftaten, wenn sie eben mit die meisten beeinflussen andere, ist ja, dass es irgendwie einen Schaden für andere verübt. Und das muss man schon den TäterInnen auch deutlich machen. Aber dann ist eben die Frage, das, was wir alle glauben, die erstmal in Haft stecken und dann wird da auch was mit denen gemacht und Resozialisierung gemacht, dann kommen die besser raus. Das wissen wir aus der Studienlage, ist leider nicht der Fall, sondern häufig ist Haft etwas, was die Situation sogar schlimmer macht. Da ist auch zu wenig Ressource, als dass da viel mit den Menschen gemacht werden könnte. Also so Resozialisierung in Haft ist leider meistens, wie es Kollegen neulich geschrieben haben, nicht mehr als ein leeres Versprechen. Und insofern ist eine Frage, wir müssen ja versuchen, die Menschen davon abzuhalten, dass das nochmal geschieht. Und das schaffen wir besser, wenn wir uns mit denen auseinandersetzen, als wenn wir eben sagen, hier gehen wir in das Kästchen Gefängnis rein und kommen nach einem Jahr wieder raus.
Was bringt Strafe? Davon hatten wir es gerade in SWR1 Leute mit der Kriminologin und Soziologin Nicole Bögelein. Ist immer so die Abschreckung in erster Linie. Wenn jemand anders bestraft wird, werde ich abgeschreckt. Diejenige Person, die allerdings die Strafe kassiert, die muss halt erstmal damit leben. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also da wieder aus so einem, da beginnt ja dann spätestens ein Kreislauf, sich aus dem zu lösen. Wie soll sowas funktionieren?
Genau, das ist auch wichtig, nochmal zu unterscheiden. Die Abschreckung, an wen richtet die sich? Und eigentlich ist es bei uns doch laut Recht so, dass man nicht durch die Strafe an einer Person ein Exempel statuieren soll, sodass es andere abschreckt, sondern dass man schon eigentlich bei dem Täter der Täterin bleiben soll. Aber Sie haben völlig recht. Natürlich geht es genau darum auch ein bisschen, dass man eben in die Gesellschaft auch deutlich macht, okay, guck mal, dem ist das passiert, das würde dir auch passieren, denk mal drüber nach. In der Forschung ist relativ klar, dass Abschreckung wenig bis nichts bringt. Das funktioniert, wenn, dann eher bei so kleineren Delikten, bei Ordnungswidrigkeiten. Also denken Sie dran, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und Sie sehen da eine Raserfalle aufgestellt, dann gehen Sie vom Gas, weil Sie denken, oh, die 40 Euro spare ich mir. Also da funktioniert das relativ schnell. Und wenn wir aber bei Strafen insgesamt gucken, dann ist interessanterweise der Befund, den wir in Studien sehen, dass das, was wirkt, nicht das ist, was von außen kommt, sondern das, was von innen kommt. Also Menschen halten sich deshalb an Regeln, an Gesetze, weil sie befürchten, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht tun. Und da sind wir so bei dem, was wir in der Soziologie als innere Normakzeptanz, also eigentlich müssen wir versuchen, wirklich so gut zu erklären und jungen Menschen und älteren Menschen der Gesellschaft deutlich zu machen, warum ist es so wichtig, sich an Regeln zu halten. Und dann, wenn man das verstanden hat, kann man hoffen, dass dann eben diese Normakzeptanz, die uns davon abhält, funktioniert. Warum Abschreckung nicht funktioniert, ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel. Die USA, wenn man sagen würde, je schwerer die Strafe, umso stärker muss ja Abschreckung funktionieren. Die USA haben die Todesstrafe. Müsste man sagen, da wird ja keiner mehr ermordet, weil da würde ich ja selber mein Leben für verlieren. Das ist aber nicht der Fall. Gerade in den USA ist die Mordrate deutlich höher als in Europa, wo wir keine Todesstrafe mehr haben. Also Abschreckung ist nicht der Weg.
Weil da sind wir ja auch als Gesellschaft gefordert, dass wir Straftäterinnen und Straftäter nachher wieder ins Leben aufnehmen, was gar nicht so leicht ist.
Genau, das ist tatsächlich richtig schwierig. Das ist was wir, ich bin öfter für meine Forschung auch in Justizvollzugsanstalten, also in Gefängnissen unterwegs. Und zum einen ist da relativ wenig Möglichkeit, mit den Leuten einfach aufgrund von Ressourcen wirklich auch zu arbeiten und die entsprechend für ein späteres Leben vorzubereiten. Aber was einem die Mitarbeitenden dort auch erzählen und auch die Gefangenen selbst, es gibt keinen so einen richtigen, ich sag's jetzt mal blöd, Empfangsraum, wenn die wieder rauskommen. Also es ist ohnehin schon total schwer, in Köln, wo ich wohne, in Stuttgart bestimmt genauso und in vielen Ländern, in vielen Städten, wo uns Leute jetzt zuhören, eine Wohnung zu finden, schon wenn ich ein gutes Einkommen habe etc. Aber einen Job, genau. Wie geht's mir denn dann, wenn ich gerade aus dem Gefängnis komme und sage, hier, ich habe hier zumindest Vorstrafen, ich habe hier gerade keinen Job, ich habe hier einen lückenhaften Lebenslauf, wenn ich die Gefängnisstrafe nicht angebe. Und da ist eben das Problem, da wieder reinzukommen und auch einen Job zu finden, wo ich dann mit einer Vorstrafe noch genommen werde, sehr, sehr schwierig. Sodass es für Menschen tatsächlich wichtig wäre, dass wir alle nach einer Strafe, die es verbüßt, müssten wir eigentlich alle den Menschen wieder Chancen geben und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass du wieder Teil der Gesellschaft bist. Und wir müssen dich aber auch eben dieser Teil sein lassen. Das ist im Moment tatsächlich nicht einfach.
Ich hänge noch an einem Punkt, den Sie schon erwähnt haben. Mehrmaliges Schwarzfahren in Bus und Bahn. Zahlungen nicht oder Strafgelder nicht gezahlt. Dann kann es für mich ins Gefängnis gehen. Das könnte jetzt von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit abgestuft werden. Sie haben schon gesagt, Bundesjustizministerin Hubig, die argumentierte dann damit, dass unsere Behörden überlastet sind, die Ressourcen sinnvoller eingesetzt werden könnten. Was wäre das tatsächlich für ein Zeichen Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, hier ist nochmal wichtig festzuhalten, dass, weil viele Menschen sagen, okay, wenn das jetzt aus dem Strafgesetzbuch genommen wird, das heißt ja, dann kann ich einfach so ohne Ticket fahren und mir passiert nichts mehr. Das ist aber nicht der Fall, sondern hat es im Prinzip den gleichen Rang wie das Falschparken. Beim Falschparken ist auch so, ich parke falsch, dann zahle ich 30, 35 Euro und das ist dann die Strafe in Anführungszeichen. Was aber der Unterschied ist zum Fahren ohne Ticket, ist, dass man neben den 60 Euro oder dem doppelten Ticketpreis zusätzlich nochmal vom Staat belangt werden kann. Also die 60 Euro, darüber spricht keiner. Die werden weiterhin bleiben. Die Verkehrsunternehmen können weiterhin diese 60 Euro einnehmen. Die verkaufen die dann meistens an den Inkassounternehmen. Das summiert sich dann schnell auf über 100 Euro und die sorgen auch dafür, dass die das Geld kriegen. Aber da es eine Straftat ist, kann man das eben auch noch anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und dann setzt nochmal die ganze Strafverfolgung ein. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ermittelt und im Zweifelsfall urteilt ein Gericht nochmal, okay, da muss jetzt eine Geldstrafe verhängt werden. Und für diese, ich sage jetzt mal 30 mal 10 Euro, muss jetzt 300 Euro nochmal bezahlen. Und das trifft Menschen, denn ich sag mal so, also wiederholt ohne Ticket fahren, das werden Sie und ich wahrscheinlich nicht machen. Wir sagen, okay, wenn ich jetzt einmal erwischt wurde ohne Ticket, bin ich so schlau, ich mache es eben nicht mehr. Aber Menschen, die darauf angewiesen sind, da denke ich gerade an Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, die müssen oft von A nach B in der Stadt kommen, weil die Substitution ist da, die Schlafstelle ist da, andere Termine sind da, haben aber kein Geld für ein Ticket. Das heißt, die müssen quasi ohne Ticket fahren. Und die werden dann wiederholt aufgegriffen, die werden verurteilt, die kriegen aber auch nicht mit, dass sie jetzt eine Geldstrafe bekommen haben, bezahlen die dann nicht. Und landen deshalb dann in der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe, das heißt in Haft. Und tatsächlich sind im Jahr ungefähr 7000 Menschen in Deutschland in Haft, weil sie ein Ticket nicht bezahlt haben. Und das will die Justizministerin abschaffen, nicht das, dass 60 Euro bezahlt werden.
So hätten wir das auch geklärt. So schreibt es das Bundesinnenministerium etwa im Internet. Kriminalitätsprävention umfasst alle staatlichen und privaten Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten. Sie ruht auf drei Säulen. Primär die Ursachenbekämpfung, sekundär die Tatgelegenheitsreduzierung und tertiär die Resozialisierung. Das klingt schon unfassbar steif, wie ich finde. Die Kriminologin und Soziologin Nicole Bögelein ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Können Sie das ein bisschen lockerer und verständlicher erklären oder sind Sie auf einem ganz anderen Weg?
Nee, also ja, ich bin auf ein bisschen einem anderen Weg, aber ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also tertiär heißt, man beugt vor, also das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, da ist jemand schon mal straffällig geworden und da möchte man ansetzen. Und das andere geht im Wesentlichen um Gelegenheitenreduktion und dann eben um so eine allgemeine Verhaltensmodellierung, sage ich jetzt mal blöd. Was mir wichtig ist, im Zuge von Prävention zu sagen, ist, dass eine Standardantwort, die wir alle kennen und täglich im Stadtbild sehen, häufig die ist, dass man irgendwie mit mehr Kontrolle reagiert. Also wir sehen, wenn wir am Bahnhof unterwegs sind oder an besonders kriminalitätsbelasteten Orten, so nennt es die Polizei, dann Kameras, die rumhängen. So, die sind auch relativ groß und in Köln gibt es eine Straße, die also da fragt man sich schon, was, wo man da ist, in welchem futuristisch anmutenden Gebiet, weil man wirklich das Gefühl hat, man wird hier komplett betrachtet. Ich weiß auch, dass diese Kameras sehr hoch auflösen und zum Teil auch wirklich doch ganz gut reinzoomen können und sogar mitlesen können, was man so auf dem Handy schreibt. Das aber nur am Rande, ist vielleicht auch für alle nochmal interessant zu wissen. Und da ist der Gedanke, das wäre dann der Weisheit letzter Schluss. Tatsächlich sehen wir in der Kriminologie, dass sowas im Wesentlichen eher Verdrängungseffekte hervorruft. Also wenn man da jetzt wirklich versucht, einen zum Beispiel Drogenhandelsplatz irgendwie aufzulösen, dann hat es eher den Effekt, dass man das woanders hinschiebt. Und häufig ist das Problem, das man hier findet, dass es eben auch zu einer Kriminalisierung kommt. Denn die Straße, von der ich in Köln gesprochen habe, das ist ein Stadtteil, der migrantisiert ist und wo ohnehin man schon irgendwie so annimmt, da passiert ganz viel. Und dann wird er natürlich noch mehr betrachtet. Also es werden auch mehr Straftaten entdeckt. Das heißt, es führt auch zu so einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung. Also ich gucke wo ich schon mehr sehe und dann gucke ich da noch mehr und dann sehe ich da natürlich noch mal mehr. Vielleicht kann ich da eine Anekdote aus der Kriminologie erzählen. Dieses Beispiel, dass man durch mehr Schauen auch mehr entdeckt. Es gibt das sogenannte Lüchow-Dannenberg-Syndrom. Und zwar in der Zeit der Castortransporte, also noch der Atommüll von A nach B mit Zügen transportiert wurde. Da gab es im Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo das dann ankommen sollte, die Transporte. Man wusste das immer nicht genau, wann das ist, um die Protestierenden nicht, denen so einen Zeitplan zu liefern. Und dann war da schon ganz viel Polizei positioniert. Und die ist jetzt da, die muss natürlich auch was machen. Das heißt, die haben einfach ganz viele Dinge, Polizei kontrolliert halt, dann haben die Straftaten aufgenommen, haben Anzeigen geschrieben etc. Das heißt, in der Zeit hat man gesehen, dass in Lüchow-Dannenberg die Kriminalität explodiert ist, obwohl sich da nichts verändert hat in der Bevölkerungsstruktur, sondern wir haben gesehen, okay, mehr Polizei ist da und die registriert auch mehr. Und das ist so ein bisschen der gleiche Effekt, den wir mit diesen Videoüberwachungen und Ähnlichem sehen. Als Kriminologin würde ich daher sagen, das, was wirklich wichtig ist, ist alles, was positiv wirkt. Also wir sollten wirklich versuchen, und ich habe vorhin ja gesagt, wir verstoßen dann nicht gegen Gesetze, wenn wir annehmen, dass sie richtig sind und dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir es tun würden. Also daran zu arbeiten, dass wir verinnerlichen, was gut ist für unser Gemeinwesen, warum wir uns positiv verhalten sollen, warum Gesellschaft zum Zusammenhalten eben auch bestimmte Regeln braucht, das ist wichtig. Und das hat mit positiven Ansätzen zu tun. Das heißt, wir müssen versuchen, schon in der Schule, Schulsozialarbeit, die Menschen ins Gespräch zu bringen, eine Konfliktkultur aufzubauen. Dann auch eben zu gucken, wenn mal ein Konflikt da ist, wie kann ich den bearbeiten? Kann ich die Jugendlichen miteinander ins Gespräch bringen? Und das wäre etwas, was da eine ganz große Wichtigkeit spielt. Und dann auf der anderen Seite wäre, oder in dem Bereich bleibend, ich hatte vorhin gesagt, diese gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen spielen eine Rolle. Also hier wirklich auch gesamtgesellschaftlich an so einer Geschlechterrollenbild Veränderung zu arbeiten und eben zu sagen, nee, alle Menschen dürfen sein, wie sie sind und Männer müssen nicht so sein und Frauen nicht so, sondern wir können uns verhalten, wie es eben zu uns passt. Das wäre ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es einen Bereich, wo wir zu wenig nachschauen, nämlich gerade im Bereich Wirtschaftskriminalität, im Bereich Unternehmenskriminalität. Da gibt's relativ wenig Kontrollen. An manchen Stellen können Dinge passieren über viele Jahre, weil da verschiedene Stellen involviert sind, dann auch kein Interesse haben, dass das rauskommt, weil sie dann selber vielleicht auch mit in den Fall reingezogen würden. Insofern brauchen wir an der Stelle mehr Prävention, tatsächlich auch durch Kontrolle, weil da viele Dinge zu lange nicht auffallen.
Ich möchte sogar noch eine Stufe größer fassen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Länder mit großer sozialer Ungleichheit höhere Kriminalitätsraten aufweisen und als solche, wo es anders ist. Und damit sind wir, glaube ich, ja in ganz aktuellen politischen Diskussionen. Ist das eher unrealistisch, dass man sagt, wenn wir keine sozialen Ungleichheiten mehr haben, dass es dann halt auch, also dass wir da überhaupt zu so einem Punkt kommen?
Das wäre tatsächlich das Wunschszenario, denn genau die Studienlage ist auch unumstritten und die gibt es gerade zum Beispiel auch für Gewaltkriminalität, wo man wieder denken würde, was hat das denn damit zu tun? Aber wenn Menschen merken, da gibt es eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was irgendwie so vorgespiegelt wird, was man haben kann und dem, was ich wirklich erreichen kann, dann kommt es da in der Kriminologie, sprechen wir vom anomischen Druck und dann gibt es Menschen, die reagieren darauf eben mit Kriminalität, vielleicht auch mit Gewalt oder mit anderem. Und da ist der Ansatz der, dass man sagen würde, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen wirklich nicht so disparate Lebenswelten haben. Also dass es nicht so ist, dass es ganz viele Tellerwäscher und ganz wenige Millionärinnen gibt, sondern eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass es eine stärkere Gleichheit gibt und dass es eine Gesellschaft gibt, in der auch nicht mehr so stark weil diese soziale Ungleichheit ist ja auch ein bisschen davon getrieben, dass so eine Überbetonung von Kapitalismus, so eine Überbetonung von Profitmaximierung etc. Das kommt häufig einher mit, würde die institutionelle Anomie-Theorie sagen, damit, dass man andere Sachen vernachlässigt, nämlich das, dass man eben auch mit Wärme miteinander umgeht, dass familiäre Werte eine Rolle spielen, dass Bildung eine Rolle spielt. Und insofern ist es doch entscheidend, dass wir versuchen, nicht alles dem wirtschaftlichen Erfolg unterzuordnen, sondern auch die anderen Bereiche, die häufig nämlich präventiv auf Kriminalität wirken, dass wir die eben auch betonen.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Soziologin und Kriminologin von der Uni Köln, mit Nicole Bögelein. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Daniela hat sich gemeldet. Sie schreibt, Bekannte, die lange in China und da in Megacities gelebt haben, berichten, dass sie dort ein viel höheres Sicherheitsgefühl hatten, als das hier bei uns der Fall ist. Weniger Kriminalität, Straßenkriminalität besonders. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir gerade schon hatten, mehr ja, Überwachungsstaat ist mal gleich so die Negativschlagzeile. Ich kann aber ja auch diejenigen verstehen, die sagen, auf einem Platz, der videoüberwacht ist, fühle ich mich sicherer als auf einem, der nicht eingesehen wird. Da gehen dann die Meinungen verständlicherweise irgendwo auseinander. Auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ich fühle mich ausgespäht, wenn ich sogar lesen kann, was ich auf meinem Handy schreibe.
Ja, genau, das ist sicherlich immer diese Balance, die man halten muss in der Kriminalprävention zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist wichtig und da sollte man immer auch kritisch drüber diskutieren. Die Frage richtet sich hier ja auch so ein bisschen nach dem Kriminalitätswahrnehmung oder nach dem Gefühl, nach dem Sicherheitsgefühl. Und ich würde jetzt mal annehmen, ohne dass ich in Singapur war, aber vermutlich hat das auch damit zu tun, dass die Stadt relativ sauber ist. Verrückterweise ist es nämlich so, dass Kriminalitätsfurcht von Dingen gefüttert wird, die überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun haben. Nämlich man fühlt sich an Plätzen unsicherer, wenn es da unordentlich ist, wenn es da stinkt, wenn es da dreckig ist und wenn ich da soziale Desorganisation, nennt man das im Fachbegriff, wahrnehme. Also ich irgendwie das Gefühl habe, hier passt niemand mehr auf. Und das ist das verrückterweise sogar durch Ordnung, durch einen guten Geruch, kann man das meistens übertünchen, im wahrsten Sinn des Wortes, und dann fühlen sich Menschen da sicherer. Und vielleicht war das der Effekt, der da in Singapur die Rolle gespielt hat und gar nicht der Punkt, dass man erst einmal in den Kriminalstatistiken nachgelesen hat, wie man sich jetzt fühlen soll.
René hat geschrieben, und das ist so ein Punkt, an dem reiben sich anscheinend viele. Er schreibt hinten raus, typisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Migranten sind wie immer Opfer. Hatten wir in der Form ja gar nicht so gesagt, sondern sie haben es versucht deutlich zu machen, wie es sich tatsächlich in der Statistik verhält.
Genau. Also wir haben gesagt, sie sind im Hellfeld überrepräsentiert. Wir haben gesagt, dass es nicht die Migration selbst der Grund ist, sondern dass es eben andere Faktoren sind, die aber zum Teil in der Gruppe von MigrantInnen erhöht sind. Und was wir aber zu dem Begriff Opfer gar nicht gesagt haben, ist nochmal ein schönes Stichwort, dass tatsächlich Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, so fragt man das in der Forschung, sich unsicherer fühlen. Also dass die stärker Sorge davor haben, Opfer von Kriminalität zu werden und dass sie ja auch empirisch, sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld, stärker Opfer von Kriminalität werden. Stichwort Hasskriminalität, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In einem Klima, das immer stärker auch eine Migrationsskepsis aufweist, da erleben Menschen, die, ich sage das in Anführungszeichen, nicht deutsch aussehen, immer mehr auch Anfeindungen und werden tatsächlich auch Opfer von Kriminalität.
Werner Herkert aus Karlsruhe bzw. Neuenstadt hat er geschrieben, hat sich gemeldet und sagt, spannendes, wichtiges Thema, interessante Gesprächspartnerin, das Lob geht an Sie, eine Schwester im Geiste nennt er Sie. Wie steht sie beim Thema Gewaltkriminalität zu dem Thema Aufklärung, Prävention von Kindern und Jugendlichen? Das hatten Sie eben so ein bisschen angerissen, dass das auch wichtig ist, schon in die Schulen zu tragen. Wie würde das am besten aussehen?
Genau, also ganz wichtig, ich erinnere nochmal an den Satz, Kinder, die Probleme machen, haben meist welche, ist eben so eine Auffälligkeit von Kindern und Jugendlichen nicht als, oh, da müssen wir jetzt eingreifen mit ganz starken Mitteln der Repression, sondern eben zu sehen, oh, das ist vielleicht auch ein Hilferuf, da ist vielleicht was los und dann zu gucken. Denn wir wissen beispielsweise auch, dass Gewaltkriminalität erhöht ist, wenn man Gewalt im elterlichen Haushalt erfährt, also in der Erziehung. Das heißt, da müsste man gucken, was ist denn da zu Hause los, was sind denn da für Themen gerade. Also wirklich erstmal drauf losgehen und sagen, da ist ein Alarmzeichen da und wir müssen dran denken, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sprechen, die haben ja ein ganz langes Leben vor sich. Und wir können ja nicht uns wünschen, dass sie jetzt von Anfang an diesen Stempel, du bist kriminell, kriegen und damit dann noch die nächsten 60 Jahre verbringen, sondern wir müssen eigentlich versuchen, da so schnell wie möglich gegenzusteuern durch positives Arbeiten, durch, dass man den Menschen Therapie ermöglicht, dass man ihnen jemanden an die Seite stellt, der sie begleitet. Das sind so Aspekte, die ich mir hier wünschen würde.
Und wir haben noch eine Zusendung ohne Namensnennung. Liebe Frau Bögelein, super spannende und interessante Sendung, aber ich habe da eine Frage. Wenn Haft nicht als Abschreckung und Strafe hilft, was wird dann mit Menschen gemacht, die nicht einsichtig sind? Aktueller Fall, den nennt sich hier noch, ein junger Mann, der schon einige Verkehrsdelikte begangen hat, tötet beim Überholen eine junge Frau, ist nicht einsichtig, legt Revision gegen sein Urteil ein, wollte Bewährung für ein Menschenleben. Das wäre für den oder die Hörerin wahrscheinlich das falsche Zeichen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Und das ist auch nochmal wichtig, also danke auch für die Frage. Die Kriminologie macht keine Aussagen über Einzelfälle, sondern uns geht es immer darum, wir schauen über das große Bild von Kriminalität und sagen, in der Gesamtheit gibt es keine Abschreckung, also gibt es keinen großen Effekt von Abschreckung, in der Regel sogar gar keinen etc. In einem speziellen Fall würde ich es mir niemals anzumaßen, hier in dem Fall, der geschildert wurde, ist jemand zu Tode gekommen, das heißt, hat jemand sein Leben verloren, da gibt es Angehörige, die darunter leiden, da wäre es nicht meine Aufgabe als Wissenschaftlerin zu sagen, ach ja, jetzt, sondern da ist im Gegenteil so, selbstverständlich gibt es da eine Justiz, die da hinguckt, die dann auch entsprechend die Interessen ausgleicht und ein Faktor in der Frage der Strafzumessung und der Frage, wie soll Strafe eigentlich wirken, gerade auch bei Haftstrafen, ist tatsächlich, dass man sagt, nee, man muss auch die Opferinteressen berücksichtigen. Und eben, da hat jemand sein Leben verloren und Angehörige müssen damit leben, dass der Mensch jetzt weg ist. Das sind Interessen, die hier auch eine Rolle spielen. Also in Einzelfällen kann es trotzdem durchaus ein Thema sein, dass man mit Haft reagiert. Und selbst in Fällen, ich habe diesen Täter-Opfer-Ausgleich vorhin genannt, das ersetzt nicht das strafrechtliche Verfahren, sondern ist oft zusätzlich dazu gemeint.
Sagt die Kriminologin Nicole Bögelein in SWR 1, Leute. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das war's schon.
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören an alle
draußen.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.